ich habe heute Finn Sonnekalb und mit dem möchte ich mal über seine Leistungen beim Eisschnelllauf reden. Hallo.
Hallöchen.
Du warst ja schon mal hier, als du bei den Jugend-Olympischen Spielen warst. Und da hast du ja auch ähnlich gut performt wie im Moment, oder?
Ja, ich war hier das letzte Mal vor 4 Jahren. Da war ich gerade bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Japan. Da war ich auch im Podcast. Da bin ich gerade von den Junioren-Olympischen Spielen gekommen, aus Südkorea. Und ja, jetzt bin ich wieder
genau.
Hier.
Genau, da hast du auch dir so gefühlt jeden Rekord vorgenommen, der bei 3 Meter im Baum warst und richtig gut performt, Medaillen eingesammelt und so weiter. So, jetzt sind wir 4 Jahre weiter. Die Jugend-Olympischen Spiele sind nicht mehr in deiner Reichweite. Die sind ganz weit hinter dir, glaube ich. Sondern die richtigen Olympischen Spiele sind vor dir. Und was machst du jetzt? Du stellst Rekorde auf. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass es im Prinzip deckungsgleich ist?
Nee, so sage ich noch nicht, aber ich kann es irgendwie immer noch nicht richtig glauben, dass ich einfach jetzt einen Junioren-Weltrekord gelaufen bin. Und bei einer Strecke jetzt noch eine Hundertstel dahinter. Ich glaube, ich kann das immer noch nicht so richtig glauben, aber kommt bestimmt noch.
Du gehst ja jetzt tatsächlich nach der Nummer in Salt Lake City als, in Anführungsstrichen, die Hoffnung im deutschen Eisschnelllauf. Ist das ein Ding, was je irgendwie dir vor die Füße gefallen ist, oder hast du gesagt, ich fahre hier wie immer?
Ich muss ehrlich sagen, das hat mich noch nie interessiert. Ob ich jetzt Deutschlands Eisschnelllauf Hoffnung bin, hat mich tatsächlich echt noch nie interessiert. Natürlich, es klingt erstmal natürlich ganz toll, aber ich mache mein Ding und ich will nicht Deutschlands Hoffnung, sondern ich will der schnellste Eisschnellläufer jemals werden. Deswegen hat das überhaupt nichts.
Das so. Ziel ist noch machbar, würde ich sagen. ich meine, das ist ja grundsätzlich ein Riesensprung vom Juniorenbereich in Seniorenbereich. Und jetzt performst du nach diesem Riesensprung auch gut. Wie hast du diesen Riesensprung geschafft? Weil manche bleiben da in der Luft stecken, so ungefähr.
Ich weiß nicht, am Anfang der Saison hätte ich das auch nicht gedacht, dass es bis jetzt so gut läuft. Weil, ja, der Sommer war extrem beschissen für mich oder lief extrem bescheiden für mich. Ich hatte viele Verletzungen, viele Probleme, weswegen ich nicht das machen konnte, was ich hätte eigentlich machen wollen oder sollen. Ich konnte wenig machen. Ich hatte viele Rückenprobleme, viele Knieprobleme. Haben wir es trotzdem gemacht, haben wir gesagt, okay, Olympia, das Ziel steht. Ich war aber tatsächlich nicht so verbissen drauf wie das Jahr noch vorher, wo alles glatt lief. Also letztes Jahr, die Saison hat geendet und ich war mir sicher, ey, ich will zu Olympia. Und dann, nach den ganzen Verletzungen, war es dann eher so, dass ich gesagt habe, ja, mal gucken, vielleicht reicht's noch für eine Teilnahme. Und dann bin ich zur deutschen Meisterschaft für die Quali für die Weltcups gefahren. Und bin da so schnell gelaufen, bin direkt Bestzeit gelaufen zum Saisonanfang. Das habe ich auch selten gehabt, weil auch bis jetzt in meiner Karriere. Ich glaube, das ist desto älter man wird, immer schwieriger. Am Anfang ist es noch in Bestzeiten zu laufen. Ich habe es geschafft. Und habe sie auch alle hinter mir gelassen. Und mich natürlich so qualifiziert, auch direkt für die A-Gruppe, was natürlich auch das Ziel war bei dir, dass du natürlich direkt in der A-Gruppe startest, weil dann kannst du dich direkt für Olympia qualifizieren, in der B-Gruppe geht das nicht. Und ja, dann hat das geklappt und ja, da habe ich erstmal geguckt auf 1000 Meter, wie läuft's hier in Salt Lake oder da in Salt Lake. Und das lief außergewöhnlich gut. Ich hätte echt gedacht auf 1000 Meter, dass ich niemals so schnell werde, weil ich einfach nicht so dieser Sprintschnelle Person bin. Ich mache es eher ein bisschen noch einen Ticken länger. Aber dann ist das, dass das so gut lief und dann eine Hundertste nur hinter dem Juniorenweltrekord war, ja, habe ich dann Wut im Bauch gehabt und wollte es dann einen Tag später wissen und dann hat's geklappt.
Dann hat es richtig geknallt sozusagen.
Das hat's gerumst, ja.
Ist diese Wut im Bauch vielleicht auch was, eher so dieser Frust im Bauch vom letzten Jahr, was ja nicht wirklich rund lief, etwas, was dich jetzt nach vorne katapultiert, nach dem Motto, so jetzt will ich es mir zeigen und auch vielleicht allen anderen?
Nee, also jetzt vom Sommer habe ich jetzt nicht Frust im Bauch gehabt, sondern ehrlicherweise war ich eher so, dass ich glücklich war, dass ich überhaupt laufen kann. Also ich sag ehrlich, zwischendurch im Sommer war es wirklich so kurz davor, war ich so zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung, ob das in der Saison überhaupt was wird, weil ich so Knieschmerzen hatte, wenn ich in die Position gegangen bin, ich konnte keine Kraft machen, kein Nichts. Also da war wirklich ich hatte wirklich ein Tief, mir ging es körperlich und geistig echt nicht gut. Ja, deswegen bin ich umso glücklicher, dass es gerade läuft.
Wie bist du denn da, wenn ich fragen darf, rausgekommen aus dem, in Anführungsstrichen, Tief? Also ja, dir geht's besser. Das sieht man und das hört man. Aber wie hast du es geschafft? Ich meine, das
also
ist ja
ich
auch
hatte,
kein
ich war eine Zeit, weil ich bin ja eine Zeit, ich bin ja knapp ein Jahr mit meinen Trainingskameraden in eine WG gezogen in Erfurt. Ja, da musst du für dich selber sorgen, musst du einkaufen gehen, musst kochen, musst das und das. Und da hast du einfach, da hatte ich einfach keine Zeit. Ich hatte, mein Tagesablauf lief so, ich bin um 8 aufgestanden, habe Frühstück gegessen, bin zum Training gefahren, bin dann nach Hause oder bin dann zur Physio, hatte 2 Stunden zu Hause, wo ich Mittagessen machen musste und essen musste, konnte mich dann vielleicht noch eine Stunde ausruhen. Dann hatte ich das nächste Training. Vom nächsten Training sind wir dann direkt in die Sauna oder sowas gegangen. Halt einfach damit es irgendwie mal besser wird mit der Gesundheit. Und dann musst du von der Sauna, kommst du 20 Uhr nach Hause und musst dann noch einkaufen und kochen. Dann gehst du spät abends ins Bett und hast gefühlt, andere würden sagen, es ist ein Traumleben, aber das ist Stress, Stress, Stress. Und du hast eigentlich keine Zeit mehr für sich selber. Und dann habe ich beschlossen, wieder zurück zu meinen Eltern zu ziehen, die mir also ein bisschen wieder ein paar Sachen abnehmen, wie zum Beispiel das Kochen oder das Einkaufen. Ja, die haben so ein paar Sachen abnehmen und die auch einfach dir helfen, wenn es dir gerade nicht gut geht. Und ja, also da bin ich dann zurück zu meinen Eltern und seitdem geht es auf jeden Fall wieder bergauf. Also ich merke die Knie und so merkt man natürlich immer noch, aber es geht bergauf. Das ist, man muss, man erfreut sich dann auch an den kleinen Dingen, wie zum Beispiel, dass man beim Treppenlaufen keine Schmerzen mehr hat oder so.
Ja, das geht mir jeden Tag auch so. Hast du eigentlich schon mit deinem Vorgänger Jordan Stolz gesprochen und ihm gesagt so, hey, das Ding ist jetzt meins?
Nee, so habe ich nicht mit ihm gesprochen. Aber wenn ich das mache, dann denke ich mal, habe ich keine vielen Freunde mehr. Aber stand ja mit ihm zusammen dann auch auf dem Podium und hat er mir nochmal gratuliert. Und hat gehört, dass ich krass drauf bin. Aber sonst ist das trotzdem ein Konkurrent und so ist das Verhältnis auch.
Hat er dir noch nicht gesagt, dass er das sich jetzt zurückholt?
Geht ja gar nicht, er ist ja kein Junior mehr.
Ja, stimmt ja, ist er nicht mehr, genau. Ich meine, wie geht das denn jetzt bei dir weiter? Du zielst natürlich auf Cortina und die Olympischen Spiele ab. Bis dahin sind es zwar erst noch nur noch ein paar Tage, aber für dich ja noch eine ganze Menge Holz, bis du überhaupt in Italien aufsteigst.
Also naja, das Ticket habe ich ja schon. Also was heißt die Qualifikationsnorm? Die habe ich ja jetzt schon. Heißt es auf jeden Fall erstmal lebt sich es gerade ein bisschen einfacher. Also heißt nicht, dass ich nicht 100% gebe, aber heißt auf jeden Fall, dass man nicht dass man nicht mehr diesen ständigen Druck hat, sich zu qualifizieren zu müssen, weil das Ziel für jeden Sportler in dieser Saison ist Olympia einfach. Und das habe ich jetzt nicht mehr und ich kann mich jetzt einfach voll auf meine Einzelleistungen konzentrieren. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr dann zu den anderen Weltcups vielleicht in Top-Form kommen, sondern noch ein bisschen mehr im Training drin stecken, damit man halt einfach dann zur Olympia alles rausholen kann. Und nochmal ordentlich zu trainieren jetzt bis dahin. Deswegen, ja.
Also stellst du quasi jetzt deinen Trainingsplan um auf Olympia, nachdem du
denke die jetzt Qualifikation schon hast. Also das Ziel war jetzt, sich zu qualifizieren und jetzt geht's weiter. Jetzt muss man natürlich auch dort schnell laufen, weil sonst bringt einem die Quali ja nichts. Ich will nicht nur mit dabei sein, ich möchte auch eine gute Platzierung erreichen dort. Deswegen wird das Training auf jeden Fall, denke ich, jetzt nochmal umgestellt auf die Zeit dann dort.
Was hast du denn dir denn jetzt vorgenommen für Olympia, für Cortina? Eher so Japan-Style oder doch Korea-Style oder beides zusammen oder wie? Also Medaillenrekord.
Natürlich hat man es ist das große Ziel, erstmal mit dabei zu sein. Aber mit den Ergebnissen jetzt, die ich jetzt erzählt habe, träumt man sich natürlich schon auch im oberen Top 10, Top 8 Bereich. Da träumt man sich da schon was aus. Deswegen, ja, ich würde sagen, schon nicht nur mit dabei sein, sondern auch vorne mit dabei sein, genau.
Ja. Wie sieht denn so ein Wettkampf aus für dich? Ist das so, du bist den ganzen Tag nicht ansprechbar, bis das Rennen vorbei ist oder
na,
alles ganz easy, das Rennen geht los und dann bist du nur nicht ansprechbar oder du bist auch die ganze Zeit ansprechbar?
Ich glaube, dass ich mit der unkomplizierteste im ganzen Team bin hier, wirklich der wirklich eigentlich nur kurz vorm Lauf seine Ruhe braucht, die 15 Minuten, die ich auf dem Eis bin. Da bin ich voll im Fokus davor, bei der Erwärmung natürlich auch, aber ich bin jetzt nicht so, der sagt, ey, wenn du mich ansprichst, dann bin ich sauer, weil du mich aus dem Fokus rausbringst oder so, so bin ich nicht. Deswegen, ist das eher entspannt.
Wie gehst du denn, gehst du genauso entspannt mit der Drucksituation, wie dich qualifizieren müssen oder ja, vielleicht bei Olympia eine Medaille holen müssen, um genauso locker oder ist das dann eher so, ja, dann bin ich noch ein bisschen anders?
Ja, nee, so ist es nicht. Nee. Also ich weiß, dass ich was drauf habe und ich weiß auch, dass ich es dort zeigen werde, was ich drauf habe, aber ich habe jetzt nicht irgendwie den Druck, weil ich ja noch, ich bin ja tatsächlich noch 18 und noch Junior, ich habe jetzt nicht den Druck, performen zu müssen, weil sonst geht meine Karriere im Bach runter, sondern eher freut es mich, dass ich mit dabei bin in dem jungen Alter. Natürlich habe ich meine eigenen Ansprüche, aber ich sag, lass mir da jetzt von niemandem sagen, ey, du musst da, ne, sondern ich mache da ganz, ganz ruhig, ganz entspannt.
Ja, das ist eine gute Einstellung, dass du dabei sein darfst und
genau, dass ich das Privileg habe, dabei sein zu dürfen, genau. Ist in dem Alter, wo ich jetzt gerade bin, ist tatsächlich nicht vielen, vielen Leuten vergönnt. Manche schaffen es halt so, dass, wie gesagt, da bin ich sehr glücklich, dass es so geklappt hat. Und ja.
Wenn jetzt so ein Lauf mal nicht so klappt, das passiert ja beim Eisschnelllauf öfters, wie du es dir vorgestellt hast, wie gehst du dann damit um? Ist das so nach dem Motto, wenn ich hier runter bin vom Eis, ist es vergessen oder das träge ich nach einer Woche mit mir rum?
Ah, nee, das ist schon, also nervt mich schon, wenn was nicht so funktioniert, wie ich das will. Der erste 500-Meter-Lauf bei den deutschen Meisterschaften lief echt nicht so gut. Technisch unsauber, viele Fehler gemacht. Dafür war die Endzeit, also für den Lauf war die Endzeit tatsächlich echt nicht schlecht, aber also das war wirklich einer der schlechtesten Läufe, die ich glaube ich, und da habe ich auch, ich habe aufgegeben. Also während des Laufs habe ich aufgegeben, weil ich wusste, ich habe noch einen zweiten 500-Meter-Lauf und es wird nur der schnellste genommen. Und ich wusste, ey, das ist jetzt hier nichts. Und da habe ich im Endeffekt im Kopf habe ich schon aufgegeben, habe gesagt, ey, ich konzentriere mich jetzt auf den nächsten Lauf. Und der hat dann aber reich, der hat gesessen.
Ja, das ist einmal ein Vorteil, dass du zwei Läufe hattest und es tatsächlich so von Vorteil gewesen, dass du gesagt hast, komm, mach ich beim zweiten mal alles.
Genau.
Ist für dich Technik oder Rhythmus wichtiger beim Eisschnelllauf? Weil das sind ja so die beiden wichtigen Faktoren für Eisschnellläufer, sag ich mal.
Ich bin jetzt nicht unbedingt der Feintechniker hier. Dafür sind andere zuständig. Ich mache es eher, denke ich, über mein Abdruckverhalten, über den Rhythmus, über über das Talent, was ich habe, den Abdruck ordentlich zu treffen und die meiste Kraft rauszuholen aus dem Abdruck. Aber der größte Feintechniker bin ich nicht. Nee. Okay, ich spielt meine Größe eine Rolle, wobei wir haben hier einen, der auch extrem groß ist und wirklich eine extrem schöne Technik hat. Aber ich bin nicht unbedingt der, den man zeigen sollte, wenn es darum geht, schön zu laufen.
Wie sehr arbeitest du denn so im alltäglichen Trainingsleben an so Details wie Abdruck, Kurventechnik oder sowas?
Am Abdruck alleine arbeitet man, glaube ich, jetzt eher nicht. Es ist den, also entweder man hat den oder so. Das ist, glaube ich, eine Sache, die kann man nicht verändern. Du kannst deine Technik verändern, aber du hast im Training hast du immer Technik. Also du kriegst immer Technikhinweise, was du da noch besser machen kannst. Weil ich denke mal, es gibt wirklich keinen auf dieser Welt, der eine perfekte Technik hat. Das gibt's nicht. Es gibt welche, die laufen schön. Die treffen den Abdruck aber zum Beispiel nicht. Also das sieht schön aus, aber ist halt am Ende nicht schnell. Und es gibt halt welche, die laufen nicht schön und die treffen zum Beispiel den Abdruck. Und sind halt schnell, auch wenn sie nicht schön laufen. Und also, aber trotzdem hast du immer, es gibt immer ich denke mal, es gibt niemanden, der im Training keine Technik-Hinweise bekommt.
Ich meine, da wir ja bei Olympia wahrscheinlich wieder eine Diskussion darüber erleben werden, wie Material eine Rolle spielt beim Eisschnelllauf, ist das so, dass es so eine Riesenrolle spielt, wie es immer gemacht wird, oder ist es im Prinzip egal?
Natürlich, also irgendwo kannst du natürlich mit jeder Kuh für Eis laufen, aber also ich finde schon, das Material spielt eine extrem große Rolle im Eisschnelllauf. Das beginnt bei den Schlittschuhen, nur bei den Schuhen. Du hast Maßschuhe, die kosten extrem viel Geld, bis 5.000 Euro hoch gehen die. Und du hast halt Stangenschuhe, die passt du nur in den Backofen, machst die warm, presst an den Fuß dran und dann hast du es. Die kosten beginnen bei 200 Euro. Ne? Und dann hast du halt welche, dann machst du wirklich einen Fußabdruck mit Gips und dann kriegst du die auch erst ein Jahr später. Und das ist, also da beginnt es schon, geht bis über die Brücke, die dazwischen ist. Da gibt es auch viele verschiedene Versionen, leichte, aber dafür nicht ganz stabile oder nicht so stabile, die eventuell ein bisschen früher brechen könnten. Dann gibt es welche, die sind steifer und schwerer. Genauso mit der Kufe. Es gibt Kufen, die sind steifer. Es gibt Kufen, die sind weicher, mehr für lange Strecke. Und also es ist auf jeden Fall, Material spielt eine extrem große Rolle, ja. Und dann geht es noch bis dahin mit dem Setup, womit du die Kufen schleifst. Du musst sie ja scharf halten. Da gibt es zum Beispiel, darf ich es kurz zeigen?
Ja, klar.
Da gibt es zum Beispiel sowas hier und sowas hier. Also das hier ist zum Beispiel ein ganz normaler Stein.
Mhm.
Der, würde ich jetzt einfach mal sagen, kostet unter noch 100 Euro.
Hat gefühlt jeder im Keller und in der Garage.
Genau, ist ganz normaler Stein. Und dann gibt's das hier. Zum Beispiel.
Das sieht aus, als wäre ich beim Arzt.
Genau. Das sind solche Schleifsteine.
Hm?
Die gibt's auch nur in Japan. Und die kosten, wenn man sich mal alle festhalten, die kosten über 1.000 Euro.
Pro Stein oder nur das?
Nee, nur das ganze Set. Das ganze Set.
Okay.
Kostet über 1.000 Euro. Dann geht es natürlich noch weiter mit einem mit einem Schleifbock, wo du deine Schlittschuhe einspannst. Also da kannst du auch, es gibt Schleifböcke, die kosten unter 100 Euro.
Hm?
Und dann gibt es solche, die kannst du auch auseinanderbauen. Und dann gibt es noch, also der hier kostet jetzt knapp 800 Euro.
Und das ist eigentlich nichts dran. Wie was ich gerne im Keller hätte. Also in der Werkstatt.
Da ist eigentlich nichts dran. Also nee, kostet 800 Euro. Und da gibt es aber auch noch Wege nach oben mit über 1.000 Euro und weiß Gott wohin. Und es gibt natürlich also, überall, also die Kufen an sich, die sind ja nicht immer gerade. Die sind ja auch gebogen in die Kurve. Da brauchst du ja auch wieder verschiedene Maschinen, die das machen. Hast du so eine ganz spezielle Uhr, die misst die Rundung und die, keine Ahnung, also die kosten auch über hunderte Euro. Also das ist ganz, ganz viel am Material zu machen. Es ist auch noch immer noch Luft nach oben da. Es gibt immer wieder Leute, die neue Sachen erfinden. Die wieder irgendwas schneller machen sollen. Also das Material spielt eine extrem große Rolle in dem Sport.
Hätte der kleine Finn damals gedacht, dass er so viel Ahnung von diesen ganzen technischen Spielereien in Anführungsstrichen haben müsste? Oder?
Naja, man wächst da halt ein bisschen so mit rein. Also natürlich als kleiner Hosenscheißer, der irgendwelche Baumarkt-Schlittschuhe ganz am Anfang, wo man den Sport anfängt, unter den Füßen hat, die noch nicht irgendwie was Professionelles, so eher so Eishockey-Schlittschuhe hat, sind halt von, da ist ja erstmal egal, was du da drunter hast, die kosten natürlich gar nichts. Aber natürlich denkt man da nicht drüber nach, was da irgendwie mal passiert, aber man wächst da halt so ein bisschen rein und dann, wenn du anfängst natürlich schnell zu laufen und wenn du anfängst zu sehen, was die großen Profis alles schon für Material haben, dann geht man da halt einfach Stück für Stück immer mit, bis du halt irgendwann ganz oben an der Weltspitze bist. Und dann hast du natürlich auch das Beste, musst du natürlich auch das beste Zeug haben, um keinen Nachteil zu haben, den man selber nichts kann.
Was würdest du denn dem Finn von vor 2 Jahren, als wir das letzte Mal gesprochen haben, mit auf den Weg geben wollen aus der Sicht von heute?
Das weiß ich gar nicht. Gute Frage. Ich würde natürlich, manche Leute würden jetzt sagen, ja, Finn, bleib dran. Ne? Aber das stand ja nie zur Debatte. Also da habe ich ja nie dran gezweifelt. Zu sagen, ey, ich höre jetzt mit dem Sport auf oder so. Ich würde in jedem Schlechten ist auch was Gutes, würde ich vielleicht ihm sagen. Also irgendwo, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Also da, ja.
Das ist tatsächlich eine super Erkenntnis und diese kann ich nur sagen, die darfst du auch jedem weitergeben, weil die wirklich gut ist. Ich habe ja noch so 3 Entweder-oder-Fragen.
Ja.
Eher, also 500 Meter Sprint oder 5000 Meter Ausdauerrennen?
Dann definitiv eher 500 Meter Sprint.
Ja? Warum?
Weil ich einfach alles über 2 Minuten bei mir einfach nicht geht. Also 5000 Meter läufst du 6 Minuten lang, 6 Minuten plus, also 7 Minuten eher. Das ist einfach zu lang. Das schaffe ich nicht. Also ich muss es dieses Jahr noch einmal laufen zur Weltmeisterschaft von den Junioren, weil ich wieder den Allround-Weltmeistertitel haben möchte. Deswegen muss ich da noch mal ran, aber eher die 500 Meter.
Okay.
Ist einfach
lieber,
kann ich besser.
Lieber Training zu Hause auf dem Eis oder Wettkampf irgendwo im Ausland?
Training zu Hause auf dem Eis.
Warum?
Ist einfach
bist du nicht so der Globetrotter?
Man freut sich immer auf den Flug und so und dann auf neue Sachen, aber immer möchte man auch nach Hause. Also meine Heimbahn bleibt auch einfach die Bahn, die ich am meisten mag, wo ich mich gut fühle. Es freut mich auch immer eigentlich dort wieder Wettkampf zu laufen in Erfurt, auch wenn es nur ein kleines Erfurt-Race zum Saisonende, zum Saisonstart oder so ist, aber das ist einfach vor der Familie laufen ist immer schön, zum Beispiel.
Das ist richtig, würde ich sagen. Eher Techniktraining oder doch Krafttraining?
Da gibt's nichts. Also ich mag beides. Techniktraining kann nerven, aber Krafttraining kann auch nerven. Aber beides ist extrem essentiell und extrem wichtig, deswegen habe ich da keinen Favorit jetzt von beiden.
Okay, selten, aber.
Aber was man sagen muss, die Tage, wo es ist, würde ich sagen, ist Krafttraining geil, weil Krafttraining haben wir meistens nur einmal pro Tag Training und dann halt 2-3 Stunden halt Krafttraining. Und dann hast du den Nachmittag frei und wenn du Techniktraining hast, oder was heißt Techniktraining, hat man ja nicht mehr so richtig. Nicht nur noch pures Techniktraining, sondern du hast halt Training und kriegst halt währenddessen Technikanweisungen, was du machen sollst. Und da hast du dann meistens nachmittags noch eine Radeinheit dazu. Deswegen ist, auf dem würde ich sagen, Krafttraining. Du hast dann nur einmal.
Wenn du das Gefühl eines perfekten Laufes beschreiben müsstest, wie würdest du es denn beschreiben?
Schmerzhaft.
Aha. Warum schmerzhaft? Also warum schmerzhaft und perfekt?
Weil wenn der Lauf perfekt ist, dann läufst du schnell und dann tut's aber am Ende auch weh. Also weil du natürlich alles raushauen kannst, was du im Tank hast, und wenn du alles gegeben hast und der Lauf einfach du jeden Kurveneingang super mitgenommen hast und alles, dann tut's am Ende einfach weh. Problem ist, unterscheidet sich gar nicht so doll von einem schlechten Lauf, weil der tut auch weh. Weil der ist einfach nervig, weil du merkst währenddessen, oh, es geht überhaupt nicht, und dann musst du aber es tut einfach jeder Lauf weh, deswegen auch ein guter Lauf tut weh. Nicht seelisch, aber körperlich.
Beim perfekten Lauf kommst du wahrscheinlich schneller runter aus dem Schmerz, weil du hast was zu feiern.
Genau, wenn man einen perfekten Lauf hat, dann hat man natürlich noch, kann man sich nach Ziel noch freuen, und dann gehen dann die Schmerzen auch wieder ein bisschen schneller vorbei.
Wahrscheinlich. Oder? Dann hoffe ich mal, dass du künftig nur positive Schmerzen hast und wir auch positive Schmerzen von dir in Cortina sehen. Ich schlage mal vor, nach Cortina reden wir nochmal, wie es denn in Cortina war. So als regelmäßigen Austausch.
Mach mal, können wir gerne machen.
Dann danke ich dir und viel Spaß noch bis Cortina quasi.
Jo, dankeschön.
Bis dann, ciao.
Ciao.